Wisst ihr, ich bin derjenige, der mir am besten prophezeit. Weil wenn ich die Bibel lese, dann denke ich einfach, die Bibel ist kein Museum, dass ich lese und denke, okay, das ist damals passiert und heute funktioniert es nicht mehr. Die Bibel ist ein Zeugnisbuch, welches prophezeit, dass Gott, der heute der gleiche ist wie gestern, es mit mir wieder tun möchte. Und wenn ich so meine Bibel lese, dann ist sie nicht mehr langweilig. Ihr werdet es nicht glauben. Du wirst nie wieder über die Bibel einschlafen. Du wirst nie wieder eine stille Zeit haben. Weil tatsächlich, wenn du das Wort Gottes liest, es lebendig wird. Der Heilige Geist es lebendig dir macht und du nicht nur dem Buchstaben begegnest, sondern ihm persönlich. Okay. Praise God. Das Wort Gottes ist tatsächlich lebendig und es ist aktiv, Leute. Und viel zu wenig von uns Christen, wir lesen es. Warum kann ich das sagen? Weil wir von jeder Meereswoge, von jedem Wind, von jedem Problem hin und her gewürfelt werden und nicht standhaft stehen auf diesem Fels, der Jesus Christus heißt. Und du wirst nur standhaft leben, du wirst nur gewurzelt sein, wenn du weißt, was im Wort Gottes steht. Weil das ist tatsächlich die Wahrheit, die dich ausmacht. Und wir sehen schon an Jesu Leben, ja, er wurde vom Teufel versucht, durch das Wort Gottes. Ist dir mal aufgefallen, wenn der Teufel das Wort Gottes benutzt, dann ist es nicht mehr das Wort Gottes, sondern dann sind es nur noch Worte. Ganz viele Worte aus diesem Buch wurden herausgenommen und somit Kriege angefangen. Aber es wurde nie geschrieben, um Kriege zu führen, sondern es wurde geschrieben, damit Menschen in eine Beziehung mit Gott kommen. Und verstehen, dass Gott das Allerbeste für sie hingegeben hat, damit sie wirklich leben dürfen. Und ich liebe das Wort. Ich liebe das Wort Gottes. Ich bin fast täglich in diesem Wort. Ich lese es, ich meditiere es. Meditation ist nicht fernöstlich. Es kommt nicht von den Jungs, die im Schneidersitz sitzen und einen auf Ohm machen, sondern es ist tatsächlich was Biblisches. Es steht in Josua 1. Da heißt es, dass Gott ihm aufträgt, dass er über dem Wort nachsinnen soll, Tag und Nacht. Und das griechische Wort dafür ist Meditation. So Meditation ist eigentlich was Biblisches. Du kaust das Wort Gottes ständig. Du bist so wie ein Wiederkäuer, du bist so wie eine Kuh. Apropos, Schafe sind auch Wiederkäuer. Und du bist ja ein Schaf. So, es wird Zeit, dass wir das Wort Gottes wieder lesen, dass wir mit Leidenschaft der Bibel begegnen, weil ich glaube tatsächlich, dass sie alles trägt, um hier ein siegreiches Leben zu führen. Ich habe ein Buch geschrieben, nur ganz kurz, weil sonst nachher vergesse ich es wieder. Ich bin nicht der beste Werbungstypi. Ich habe ein Buch geschrieben mit ein paar Freunden, Ben Fitzgerald, Christoph Hesselbart. Ich weiß nicht, ob die Leute hier ein Begriff sind. Das Buch heißt It's Easy, Simple, Jesus. Es ist ein englischer Titel. Es ist kein englisches Buch. Also es hat den Untertitel Ungezähmt Leben, frei von Religion. Weil ich wirklich glaube, ganz viele Christen, wir sind in so einem Hamsterrad, welches sich Religion nennt. Und es geht viel zu oft darum, dass wir es Gott recht machen wollen, anstelle zu realisieren, dass er alles schon recht mit uns gemacht hat und wir tatsächlich noch unser Denken erneuern müssen, um zu kapieren, was mit uns alles stimmt. In Christus hast du tatsächlich alles. Aber zu oft fällt uns das erst später ein. Wenn das Problem vor uns steht, dann haben wir ganz oft so einen Riesenberg vor uns und alles, was wir sehen, ist das Problem. Und ist euch mal aufgefallen, je mehr wir über das Problem reden, desto größer wird's. Vielleicht sollten wir mal anfangen, wenn das Problem vor uns steht, über Jesus zu reden. Und ich kann dir versprechen oder versichern, dass das Problem schrumpfen wird. Weil ich habe noch nie ein Problem gesehen, mit dem ich über Jesus geredet habe, wo er keine Hoffnung darüber hatte, dass es gehen muss. Zeig mir ein Problem, welches zu groß ist für Gott. Es gibt keins. Er ist nicht hoffnungslos. Praise God. So, deswegen bist du ein Christ, du bist ein Gläubiger, der in jeder Situation voller Freude und voller Hoffnung sein kann. Jakobus sagt es sogar, dass wir in den Umständen, in unserem Problem voller Freude sein können. Ja, warum? Weil eine Herausforderung was aus uns herauskitzelt. Sagt ja schon das Wort, herausfordern. Irgendwas fordert was heraus. Und was fordert das Problem heraus? Christus in mir. Je mehr Christus aus mir rauskommt, wenn das Problem versucht, mich zu zerquetschen, desto weniger oft wird es kommen. Ganz easy. Ich werde euch nachher noch ein bisschen von meinem Leben erzählen. Aber ganz oft in meiner damaligen Zeit hat der Teufel versucht, mich mit pornografischen Bildern zu versuchen. Und da kamen dann irgendwelche so komischen Bilder in meinen Kopf. Und dann habe ich mal angefangen, für die Pornoindustrie zu beten, dass Gott da wirklich eine Erweckung reinsendet, dass er Menschen diesen Schleier von den Augen wegnimmt, dass Menschen aufwachen, dass sie nicht mehr länger Dinge für Liebe tun, sondern von ihm diese Liebe nehmen, dass sie nicht mehr länger sich prostituieren für irgendwas, was gar keinen Wert hat, sondern dass sie diesen einen in ihr Herz aufnehmen, der wirklich alles für sie gegeben hat. Und mir ist dann was aufgefallen. Je öfter ich das gebetet habe, wenn die Versuchung kam, desto weniger kam die Versuchung. Weil der Teufel will ja nicht, dass wir für eine Erweckung in diesem Problem beten, mit dem er uns versucht. Das ist der erste, kannst du mit heimnehmen, das ist ziemlich praktisch. Nächstes Mal, wenn dein Problem, wenn irgendeine Versuchung kommt, bet einfach dagegen, bet einfach für eine Erweckung in diesem Problem. Und ich kann dir garantieren, der Teufel kommt nicht mehr. Weil er schießt sich ja selber ins Bein, wenn er das macht. So einfach ist das Evangelium. Der Teufel ist immer noch der gleiche. Er hat sich nicht geändert. Er versucht immer noch Sachen zu kopieren. Wir sind die Einzigen, die es manchmal nicht auf die Reihe kriegen und ihm glauben. Weil er ist besiegt. Der Teufel ist besiegt. Das ist gute Nachricht. Praise God. Jesus hat ihn total besiegt. Hätte der Teufel gewusst, dass Jesus am Kreuz ihn besiegen würde, hätte er alles getan, um ihn zu verhindern, dort ans Kreuz zu gehen. Aber er hat sich mal wieder selber ins Bein geschossen. So, die Botschaft ist immer noch gleich. Der Teufel ist besiegt. Wir bevollmächtigen ihn nur, wenn wir seine Lügen glauben. Das Einzige. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Wahrheit füllen. Und wir sehen das in Jesu Leben, Leute. Wir sehen es. Weil da, wo der Teufel ihn versucht, da begegnet er ihm mit dem Wort Gottes. Deswegen ist es so wichtig. Und da mache ich kein Gesetz drüber, du musst die Bibel so und so oft lesen, sondern du möchtest sie lesen, weil du deinem Schöpfer kennenlernen möchtest. Und das ist vielleicht ein bisschen strange für euch, dass das so ein junger Kerl sagt. Ja, aber hey Leute, ich liebe mein Buch. Beziehungsweise ich liebe das Buch, ich liebe die Bibel. Und ich wünsche mir, dass wir Christen wieder zu dieser Leidenschaft zurückkommen und diese Bibel lesen würden. Und die Wahrheit einfach nehmen würden und glauben würden und somit sie unser Leben verändern würde. So, das war jetzt eine lange Einführung. Ich sollte eigentlich noch ein paar Sachen zu mir sagen, hieß es. Also mein Name ist Steve Junke. Ich bin glücklich verheiratet seit 8 Jahren. Wir haben eine 15-monatige Tochter, die jetzt gerade läuft, sie redet, sie versucht zu reden, also ein paar Sachen kann sie schon. Ihr erstes Wort war Papa, praise God. So, alles richtig gemacht in meiner Erziehung. Ich kann mich quasi jetzt zurücklehnen, weil das war das Wichtigste. Spaß. Absolute, ich liebe meine 2 Mädels zu Hause. Ich bin christlich im Prinzip aufgewachsen. Meine Eltern, die haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, als ich als kleines Kind in der evangelischen Landeskirche getauft wurde. Dann hat mein Papa schnell rausgefunden, als er die Bibel mal gelesen hat, dass Kindestaufe nirgends in der Bibel steht. Ich weiß nicht, ob ihr das hier macht, sonst nachher habe ich ein Gespräch mit dem Pastor. Aber auf jeden Fall hat er rausgefunden, dass es da nicht drin steht und somit gab es so eine kleine Revolution, Revolte. Hey, ihr habt meinen Sohn getauft, das steht nicht mal in der Bibel, was haben wir hier gemacht? Und dann sind sie nach Altensteig, da gibt es so eine charismatische Kirche, sind dort für etliche Jahre hingegangen und ich bin da so die christliche Karriereleiter hoch, könnte man sagen, vom Kinder, Vom Kindergottesdienst bis zum Royal Ranger Mitarbeiter, überall war ich dabei. In den verschiedensten Gebetsgruppen, beim Daniel Gebetsgruppe und was, wie sie alle hießen. Und irgendwann war dieses Leben, ja, ich will es gar nicht schlecht malen, aber irgendwo, meine Freunde beim Fußball hatten irgendwie mehr Freude im Leben wie ich. Und das hat mich wirklich zum Denken gebracht. Weil eigentlich bin ich ja jeden Sonntag in der Kirche, ich versuche Gottes Recht zu machen, ich versuche mein Leben auf ihn auszurichten, aber irgendwie, die können alles machen, was sie wollen und die feiern das Leben und ich bin irgendwie handicapped. Ich muss mich an irgendwelche Regeln halten und komisch. Und das hat mich etliche Jahre beziehungsweise, ja, hat mich wirklich geprägt. Und dann bin ich wirklich ausgebrochen, habe alles Mögliche gemacht, mit meinen Freunden unterwegs gewesen und habe aber diesen lieben Gott, den ich ja abends um Vergebung beten muss, weil sonst komme ich in die Hölle, falls irgendwas mal abends passiert, habe ich tatsächlich jeden Abend um Vergebung gebeten. Egal wie die Nacht eskaliert ist, das habe ich immer noch hinbekommen. Und an dieser Stelle, ich bin so dankbar für Leute, die für mich gebetet haben, die nicht locker gelassen haben, die Berufung auf meinem Leben gesehen haben und die Tag und Nacht gebetet haben für mich, dass ich es check und diesen Weg einschlag, den Gott für mich bereithält. Und an dieser Stelle will ich dir sagen, vielleicht bist du heute Abend hier und dein Sohn, deine Tochter, dein Enkel oder wie auch immer, ist irgendwo unterwegs, nur nicht auf dem richtigen Weg. Dann möchte ich dir sagen, hey, Gebet verändert tatsächlich was. Fang an, nicht locker zu lassen, fang an, nicht die Probleme zu sehen, sondern fang an zu beten. Sprich die Berufung über diesen Leuten aus, weil ich glaube tatsächlich, dass Gebet verändert. Mein Leben hat es komplett verändert. Ich wäre heute nicht hier, wenn Leute nicht für mich gebetet hätten, damals. Und jetzt beten sie immer noch für mich, praise God. Aber das ist tatsächlich so und ich will das wirklich wertschätzen. Ich will die Leute wertschätzen, die tatsächlich Tag und Nacht für irgendwelche Leute beten und nie hier vorne stehen und irgendeinen Applaus bekommen oder sowas. Aber ganz ehrlich, eure Gebete haben mein Leben verändert und es wird die Menschenleben verändern, die hier drin sind. Absolut. Und ja, ich will gar nicht auf meine Begegnung mit Gott eingehen, weil sonst denkt ihr nachher wieder, oh, der Steve Junker ist halt so cool und so. Aber auf jeden Fall, mein Dad hat sein Leben komplett verändert irgendwann mal, hat uns dann in unser Wohnzimmer gerufen und hat gesagt, hey, ihm tut es so leid, dass er nicht der Vater war, den er eigentlich sein hätte können, wenn er mit Jesus wirklich unterwegs gewesen wäre. Und ihm tut es wirklich leid und hat uns da um Vergebung gebeten, meine zwei Schwestern und mich. Und wir sind dort gesessen, haben uns umarmt, haben geheult. Es war wirklich Familienerneuerung. Ja, wir haben da wirklich einen Neustart, könnte man so sagen, haben einen Neustart angefangen. Und wir haben dann wirklich, mein Dad, der war wirklich radikal. Ich weiß nicht, ob man das Wort hier in diesem Haus benutzen darf, aber der war wirklich radikal. Der hat dann angefangen, nach diesem Schnitt, der hat angefangen, Smith Wigglesworth Bücher zu lesen. So, ich weiß nicht, ob du Smith Wigglesworth kennst. Das ist so ein Mann, von dem liest man von damals. Du kannst so Bücher kaufen, die nennen sich Gottes Generäle. Und das sind Bücher, die habe ich hoch und runter gewälzt, weil mein Dad sie ins Haus getragen hat. Und mein Vater hat einfach mal angefangen, das zu glauben, was die Leute erlebt haben. Und so hat er tatsächlich Leute aus dem Krankenhaus, Arbeitskollegen, Verwandte, alle möglichen Leute zu uns ins Wohnzimmer eingeladen. Und die sind dort tatsächlich mit dem Heiligen Geist getauft worden. Diese Allergien sind geheilt worden, etc. etc. Es war echt übelst krass. Mega cool. Aber ihr müsst verstehen, ich war trotzdem immer noch derselbe. Es hat mich wirklich beeindruckt. Aber es hat nicht mein Leben verändert. So, hier ist vielleicht auch der nächste Punkt. Hey, ein Wunder ist mega cool. Aber ein Wunder, es ist ein Zeichen, welches dich zu Jesus deutet. Und den Weg musst du trotzdem dann noch gehen. So, das Wunder alleine ist mega cool. Aber Gott hat mal zu mir gesagt, hey Steve, ist mega cool, dass du so viele Menschen geheilt siehst. Aber was passiert mit denen nach deinem Gebet? Oh, interessant, dass du mich das fragst, Gott, du weißt es. Und mir ist dann mal aufgefallen, oh, ich will lieber Menschen errettet sehen, die humbelt in den Himmel laufen, weil dort sind sie eh geheilt, anstelle geheilt in die Hölle rennen. So, ich meine, ich bete hier immer noch für Heilung, versteht mich nicht falsch. Absolut, ich glaube, dass Gott auch hier noch heilt. Ich erlebe es immer wieder. Aber mir geht es mehr darum, dass wir verstehen, dass die Heilung zu jemandem deutet, der nicht nur deinen Körper heilt, sondern deine Seele, deinen Geist heilen kann und dich erneuern kann und dich somit lebendig machen kann für die Ewigkeit. Und irgendwann hat mein Dad hat mich eingeschrieben zu einem Seminar, zu einem christlichen Seminar. Und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich dorthin bin. Ich weiß es nicht, weil ich war nicht auf dem Dampfer, okay, alles klar. Gehen wir mal dahin. Und ich bin dorthin und es hat mein komplettes Leben verändert. So Jugend, Freizeiten oder was auch immer, mega. Es verändert tatsächlich Leben. Es hat mein komplettes Leben verändert, weil mir Gott das so radikal begegnet ist, dass ich nicht mehr dasselbe sein konnte. Ihr könnt es in meinem Buch lesen oder beim ERF könnt ihr es auch angucken, die haben mich da auch ein bisschen gefilmt. Aber für mich wurde Gott so real, dass ich nicht mehr anders kann, als mit ihm zu leben. Alles andere wäre eine Lüge, wäre eine Verleugnung vom Kreuz für mich, für mein Leben, wenn ich es jetzt sagen würde, weil ich das alles schon erlebt habe. Jetzt zu sagen, Gott existiert nicht, ist für mein Leben eine Verleugnung für das, was Jesus eigentlich tatsächlich getan hat. Und ich möchte dir heute Abend Mut machen, egal was es ist, ob es groß oder klein ist, schau zurück und du wirst sehen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und mit Dankbarkeit kannst du heute Abend hier rausgehen und jubeln. Und ich habe noch nicht mal für dich gebetet oder die Leiterschaft oder wer auch immer. Sondern einfach, wenn du zurückschaust, mit diesen Augen von Gnade, mit dieser Hoffnung, mit dieser Dankbarkeit und zurückschaust, wow, danke Jesus, dass ich nicht mehr dasselbe bin wie vor 2 Tagen, wie vor gestern, sondern dass du mich Stück für Stück immer mehr in dein Ebenbild transformierst. Wow. Wisst ihr, das ist der einzige Grund, warum wir zurückschauen dürfen. Die Vergangenheit existiert eigentlich nicht mehr. Ja, Jesus ist ja gestorben für unsere Vergangenheit. Ja, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind neu. Wir sollen uns nicht in der Vergangenheit aufhalten und uns der Vergangenheit nennen. Aber es gibt so viele Christen, die sagen, ich bin nicht würdig oder oh, mir ist das passiert und das passiert. Und sie tun nichts anderes, als sich der Vergangenheit zu nennen. Sie leben in der Vergangenheit und mit anderen Worten sagen sie, hey Jesus, das, was dort am Kreuz passiert ist, ist mega cool, aber für mich hat es nicht gereicht. Nee. Die Botschaft vom Kreuz ist was ganz anderes. Er hat gesagt, es ist vollbracht und dort warst du inklusive. Amen. Ja? Du kannst Gott nicht kreuzigen. Er ist dort freiwillig hingegangen. Menschen können Gott nicht kreuzigen, Leute. Vielleicht denken wir das manchmal, die Römer haben halt Jesus gekreuzigt. Nee. Du kannst Gott nicht kreuzigen. Er ist da freiwillig hin. Und er ist da so lange hängen geblieben, bis tatsächlich alles vollbracht war. Amen. Bis jede Krankheit bezahlt war, bis jede Sünde, alles, was in irgendeiner Art und Weise uns getrennt hat, bis er dafür bezahlt hat. Wow. Das ist das Evangelium. Und wisst ihr, das Gute am Evangelium ist, dass er das bedingungslos für dich gemacht hat. Er hat nicht mal eine Bedingung dran gehängt. Deswegen ist seine Liebe auch bedingungslos zu dir. Und ich liebe das deutsche Wort dafür. Weil es ist tatsächlich bedingungslos. Du musst nicht mal was dafür tun. Er liebt dich so sehr, dass er das für dich getan hat. Weil ihn diese Sünde nicht abgeschreckt hat, sondern er gesagt hat, da ist so viel Wert dahinter, dass es sich lohnt, das Beste im Himmel zu geben, dass ich für dich sterbe. Wow. Und mit solchen Augen lese ich heute meine Bibel. Wow. Und irgendwann, also dieses Seminar hat wirklich mein Leben verändert. Und dann sind wir zurückgekommen in unsere Jugendgruppe und da ging es wirklich drauf und drüber. Wir haben von Menschen gebetet, die sind umgefallen. Wir haben so Sachen noch nie erlebt, Leute. Es sind tatsächlich Leute geheilt worden. Ich dachte früher immer, das passiert nur durch die Pastoren oder durch die Heiligen oder was auch immer. Du bist ja auch heilig, von dem her passt es ja. Aber ich dachte immer, von denen hier vorne muss irgendwas ausgehen, aber von mir kann ja irgendwie, das kann ja nicht sein. Und dann tatsächlich, ein Wunder nach dem anderen. Dinge sind passiert, Leute sind zur Jugendgruppe dazugekommen, einfach von der Straße. Es war gigantisch. Und es hat nicht aufgehört. Heute stehe ich hier, bisschen älter wie damals, und ich bin immer noch so verliebt wie damals in meinen König. Und ich bin hungrig wie nie zuvor, wirklich Erweckung in diesem Land zu sehen. Ich weiß, dass dieses Wort schon ausgelutscht wurde, man versucht, andere Wörter zu finden, aber ich glaube tatsächlich, dass Gott Erweckung bringen möchte. Und es wird er nicht bringen durch eine Person, sondern durch seinen Leib. Wenn wir in Einheit zusammenkommen, da steckt so eine Kraft. Und ich bin so dankbar für dieses Haus, für noch viele andere Häuser, die wirklich eins da unterwegs sind und die Botschaft nicht zurückhalten, sondern wirklich an die Hecken und Zäune gehen und wirklich für die Kranken beten, für Tote beten, für alles Mögliche, weil sie keine Angst haben. Vor was brauchen wir denn noch Angst haben? Du wirst ewig leben, du stirbst nicht mal mehr. Vor was hast du Angst? Jesus hat am Kreuz, sagt der Hebräerbrief, sagt es, dass Jesus am Kreuz tatsächlich die Angst des Todes von uns genommen hat. So, du brauchst nicht mal mehr Angst vom Tod haben. Dann gibt's keine Angst mehr. Deswegen heißen wir unsere Kirche, die wir gerade bauen, die heißt Fearless. Also zu Deutsch furchtlos. Wir haben sie nicht furchtlos genannt, weil es ja einen VfB gibt. Der heißt furchtlos und treu. Da wären wir gleich bei denen im Club. Deswegen haben wir gesagt, wir bleiben bei Fearless, furchtlos. Und wir glauben tatsächlich, dass Gottes Liebe jede Furcht austreibt. Und wenn wir anfangen, das zu glauben, dass es keine Angst in unserem Leben mehr gibt, was will uns noch zurückhalten, wenn seine Liebe uns frei macht von allem und uns antreibt, wirklich die Welt zu finden? Da kann Mächtiges passieren, Leute. Und so bauen wir die Gemeinde. Wir glauben wirklich, dass Gott nichts unmöglich ist, dass er wirklich in Deutschland, in Böblingen, praise God, da wo wir sind, und auch in Pforzheim und sonst auch wo überall, dass er Mächtiges vorhat mit jedem Einzelnen von euch. Nicht nur mit irgendwelchen tollen Namen. Genau, so viel vielleicht mal zu meinem Werdegang. Reicht es? Praise God. Ich erzähle nicht gern von mir selbst. Warum auch? Steve gibt's nicht mehr. Er ist tot. Dich gibt's auch nicht mehr. Du bist gestorben mit Christus. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. So, lass uns mehr über ihn reden. Er ist viel mehr wert. Wir erleben coole Sachen, Leute. Wirklich coole Sachen. Das erzähle ich nicht, weil der Steve Junke für Menschen betet und tolle Sachen passieren. Sondern, weil ich betone das immer mehr, weil ich kann versprechen, nachher kommen wieder etliche Leute zu mir, kannst du für mich beten. Du kannst auch von deinem Nachbar tatsächlich von Gebet annehmen, weil Christus genau der gleiche in ihm ist. Du brauchst keinen Superstar hier vorne, der dann für dich betet. Aber wir projizieren manche Menschen hier hoch und deswegen werden sie Superstars. Aber das ist nicht unser Fokus, ist nicht mal unser Herz, Leute. Aber wir erleben coole Sachen und das sage ich zur Ehre Gottes. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott Dinge tut. Und erst vor 3 Tagen habe ich ein Zeugnis bekommen. Wir haben für einen Jungen gebetet, der ist jetzt 6 Jahre alt und der ist schon 2-mal gestorben. Ja, der hat einen Tumor in seinem Körper und die haben den so bestrahlt, die Bestrahlung, also die Chemo dass der Tumor weggeht. Die Chemo ist so stark, dass er schon 2-mal klinisch tot war. Übelst krass, ich weiß nicht. Also, wir haben für den gebetet. Und tatsächlich, jetzt vor 2 Tagen, letzte Woche habe ich für ihn gebetet. Jetzt vor 2 Tagen habe ich das Zeugnis bekommen, dass sie den Tumor nicht mehr finden können. Oh, praise God. Also 80, die haben dann ewig lang rumgesucht und haben halt dann so ein Statement rausgehauen. 80% vom Tumor können wir nicht mehr finden. Keine Ahnung, wie du auf 80% kommen kannst. Weiß nicht, wir beten, wenn es nur 20 irgendwo sein sollen, dass die auch noch gehen. Aber das wäre das kleinste Problem, wenn Gott schon 80 weggenommen hat. Weil wir glauben, dass was Gott anfängt, er auch vollendet. Genau, und so dürfen wir Sachen erleben. Wir sind jetzt schon seit 2 Jahren zurück von Reading, 3 sogar, haben dort eine Bibelschule in Amerika gemacht, in Kalifornien. Ich und meine Frau, wie auch ein paar andere von unserem Team. Und wir haben tatsächlich jetzt schon über 17 Leute diagnostiziert vom Arzt, ja, bestätigt bekommen, dass sie keinen Krebs mehr haben. Praise God. Wisst ihr, es fühlt sich manchmal so an, als Depression, Burnout und Krebs so eine Volkskrankheit geworden sind. Aber ich kann euch sagen, nicht mal das kann standhalten, wenn der Name Jesus erwähnt wird. Alles muss sich beugen unter dem Namen Jesus. Ja. Und so auch Krebs. Ich kann euch garantieren, im Himmel tritt kein Engel irgendwie härter am Fahrrad, dass Krebs geheilt wird wie Kopfweh. Und wir müssen das lernen. Weil wir beten manchmal viel härter, wenn es um Krebs geht, wie wenn deine Frau Kopfweh hat. Ah, dann nimmst du halt ACC oder wie es auch immer heißt. Kennt mich da nicht mal aus, weil ich nicht so oft Kopfweh habe. Aber ja, warum ist, keine Ahnung, warum das so ist. Fang doch an, für deinen Nächsten, für deine Geliebte, für deine Frau, für deinen Ehemann zu beten. Du hast doch die Antwort in dir. Warum rennen wir, wisst ihr, wir fragen uns manchmal, warum in dritte Weltländer so viel passiert. Weil sie gar nicht so viele andere Möglichkeiten haben. Dort kostet Arznei wahrscheinlich ein Vermögen. Dort, wo wir herkommen, in der Stadt, also wo wir die Bibelschule gemacht haben, dort hat die Stadt irgendwann mal kapiert. Also in Amerika musst du ja auch zahlen für deine Arzneimittel und so und für den Arzt. Und irgendwann hat die Stadt realisiert, immer an dem Tag um die Uhrzeit sind Studenten auf den Straßen und beten für Leute. Also ich brauche nicht mehr zum Arzt und ich gehe einfach auf die Straße und lasse dort für mich beten. Wie würde Deutschland aussehen, wenn Leute realisieren, oder Pforzheim, wenn Leute realisieren würden, hey, Montagabend, da ist Missionswerk auf der Straße. Für was brauche ich noch zum Doktor? Ich warte einfach, bis einer von den Verrückten an mir vorbeiläuft und die mich heilen. Ja? Ich warte auf den Tag, dass die Welt tatsächlich erkennt, die Christen haben tatsächlich was wir brauchen. Weil bislang denken sie noch, Mama Mia, was ist das für ein Verein? Die müssen irgendwelche Regeln befolgen, die müssen das und das machen. Das ist null attraktiv. Aber wenn wir anfangen, tatsächlich leidenschaftlich von dem zu werden und zu realisieren, was Christus in uns und an uns getan hat, Leute, da können wir nicht mehr stumm leben. Da können wir gar nicht anders, als die gute Botschaft zu leben. Du musst sie nicht mal predigen, Leute. Wisst ihr, dass ihr ständig predigt? Und wenn es sein muss, mit Worte. Dein Leben spricht die ganze Zeit. Du bist auch ein Anbeter die ganze Zeit. Die Frage ist, was anbetest du? Deine Probleme oder Jesus? Aber ich warte auf den Tag, wo wir anfangen. Hey, wow, wir haben das Beste geschenkt bekommen. Das Beste ist mir passiert. Und ich kann nicht länger zusehen, dass andere Menschen, nur weil ich es für mich behalte, nur weil ich für mich, mir, ach Herr, segne uns alle 4, lebe, sondern ich möchte nicht mehr für mich selber leben, sondern ich will für die Welt da draußen leben, weil ich sehe, dass sie in die Hölle rennt. Ich habe noch nicht mal meine Botschaft begonnen. Praise God, wie viel Uhr haben wir denn? Wir haben noch nicht mal die Bibel wirklich aufgeschlagen. 7:50. Aber praise God, haben wir ja mindestens noch 30 Minuten. Danke, Jesus. Geht's euch noch gut? Ich hoffe, ich erschlage niemanden. Aber mich freut so sehr, wieder in Süddeutschland zu sein, wo man auch Schwäbisch reden kann und so. Praise God. Und du brauchst nicht beten, dass du eine Interpretation of Tongues, wie sagt man da, Auslegung der Sprachen brauchst, weil du Schwäbisch nicht verstehst. Sondern ich glaube tatsächlich, ich hoffe, dass ihr mich versteht. Genau. Hey, hat hier heute jemand Geburtstag oder heute ein Hochzeitstag? Ja, irgendwann nächstes Jahr habe ich auch Geburtstag. Ja? Yeah? Oh, wow. Morgen? Tomorrow. Oh, nice. Hat heute irgendjemand was? Und was war das gestern? Hatte jemand? Ah, was? Okay. Wer ist das? Und ihr seid heute hier. Das ist ja echt cool. Ey, ich möchte euch das Buch schenken, okay? Habt ihr schon? Ah, come on, dann holt's euch. Mega. Wow, das ist cool. Gestern geheiratet, heute im Gottesdienst. Praise God, hey. Ja, bitte. Amen. Okay. Ja. So, wir werden nachher auf jeden Fall noch Zeit nehmen, für Kranke zu beten. Wenn du hier bist und du hast ein Problem in deinem Körper, dann wollen wir natürlich nicht, dass du mit dem wieder heimgehst. Sondern wir glauben, dass wirklich Jesus für alles gestorben ist. Und wir wollen uns da nachher auf jeden Fall noch Zeit nehmen. Aber um dessen legalen Gottesdienst zu machen, schlagen wir mal unsere Bibel auf in Johannes 5. Habt ihr alle eure Bibel dabei? Jemand hat mir mal einen Spruch gesagt: Wenn du deine Bibel nicht dabei hast, dann setz dich neben den Christen. Also den habe ich nicht erfunden, den Satz. Alles gut. Ich lese auch gern vor. Ist keine Frage. Alles nur Spaß. Praise God. Aber hey, nochmal zurück zu Smith Wigglesworth. Der ist wirklich tatsächlich nirgends hin ohne seine Bibel. Der hat jede Minute, hat er Dank gegeben. Also jede Minute hat er sich selber erinnert und hat gesagt, danke Jesus. Ich habe das auch mal in meinem Leben angefangen zu kultivieren. Und ich habe, mittlerweile sage ich ständig, danke Jesus. Danke Jesus. Warum? Es fokussiert mich zurück auf Jesus. Und ich habe es von ihm gelernt. Also nicht persönlich von ihm, sondern weil ich es gelesen habe. Und mir ist aufgefallen, wenn du jede Minute Dank gibst, also jede Minute mache ich es jetzt auch nicht, aber der hat es tatsächlich jede Minute getan. Wenn du jede Minute Dank gibst, dann ist es wirklich schwer, in den 59 Sekunden depressiv zu werden. War ein guter Schlüssel von ihm. Und ganz ehrlich, die Kultur, die wir in uns tragen, die muss das um uns herum verändern, nicht andersrum. Du bist kein Thermometer, der die Atmosphäre von außen annimmt, sondern du bist ein Thermostat. Überall, wo du hingehst, wird's warm. Aber viel zu viele Leute sehe ich leider, die laufen rum und die sagen, boah, hier ist dunkel, hier ist ein ganz dunkler Ort. Ich weiß nicht, ob Gott hier wirken kann. Ich fühl's. Gott hat mich gerade verlassen. Ich glaube, sowas habe ich noch nie in meiner Bibel gelesen, Leute. Aber warum glauben wir sowas? Pforzheim ist doch kein dunkler Ort. Und selbst wenn du es glauben würdest, da wo es Licht ist, da scheint es am hellsten. Da wo es dunkel ist, da scheint es am hellsten dein Licht. Und du bist das Licht der Welt. So, lass uns doch nicht irgendwelche Lügen glauben, die uns wirklich zurückhalten, beziehungsweise Christus in dir zurückhalten. Fang doch an, die Wahrheit zu glauben. Überall, wo du hingehst. Selbst in deine Familie. Oh, meine Familie, die ist so trocken, da geht gar nichts. Hab praise God, dass die trocken ist. Trockenes Holz brennt am schnellsten. Leute, ich glaube tatsächlich, dass Gott nichts unmöglich ist. Meine Familie ist Gott nicht unmöglich. Ich liebe meine Familie und ich glaube, dass wirklich jeder errettet wird. Amen. Johannes 5, praise God. Ich glaube, Vers 2 geht's los. Wurde es da hingebeamt? Nee, dann lese ich es vor. Da heißt es, in Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Mal so weit. Mir ist mal aufgefallen, dass wir ganz oft die Bibel mit so einer rosaroten Brille lesen. Also nicht, weil wir Gottes Liebe so über das Ganze drüber halten, sondern weil wir so europäisch geprägt sind. Und für mich ist Bibellesen tatsächlich wie Fernsehgucken. Ich lese mir das durch und das ist für mich total witzig manchmal. Und das ist wie Fernsehgucken. Also ich gucke deswegen auch nicht viel Fernseher. Praise God. Auf jeden Fall ist mir mal aufgefallen, also zumindest ging es mir so, ich dachte ganz oft, als ich diese Geschichte gelesen habe, dass, ja, da gibt es eine Fünf-Säulen-Halle, da gibt es ein Schaftor, da gibt es einen Pool und da scheint dann irgendwie die Sonne rein und liegen halt ein paar Kranke rum und wahrscheinlich ist es halt so wie beim Arzt heutzutage, dass du eine Nummer ziehst und dann liegst halt da nach Nummern sortiert. Und jemand steht ganz vorne an der Pforte und sagt, hey, willkommen bei Bethesda. Und du gehst dann da rein, wenn du krank bist, weil die Leute, die, also keine Juden würden an den Platz gehen. Ja? Weil damals unter dem Gesetz, ja, unter dem die Juden gelebt haben, wurdest du unrein, wenn du jemand Unreines berührt hast. Sprich, Kranke, Aussätzige, Leute mit Lepra, wie so alles, das war alles ein Zeichen von Sünde und somit Unreinheit. Und deswegen war dieser Platz wahrscheinlich auch irgendwo weit draußen, wo die Elite, also die Juden, nicht in Berührung kamen. Aber ich denke mir ganz oft so, ja, da ist ein fetter Pool, Hammer, und irgendwann so taucht ein Engel auf und er berührt mit seinem Finger kurz das Wasser bewegt sich. Und dann, je nachdem, was für eine Nummer du hast, kannst du in den Pool reinspringen. Und bam, bist geheilt. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es so tatsächlich war. Ich glaube, da ging es ziemlich rund. Da ging es so rund wie bei einem Sale bei Zara vielleicht. Wer kennt von euch Zara? Wenn beim Zara Sale ist, ihr werdet es nicht glauben, wie es da eskaliert, Leute. Da erkennst du deine Frau nicht mehr. Da wird der Kinderwagen zum Pflug. Ich sag's euch. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird aus dem Weg gerammt. Ich habe tatsächlich 2 Freunde, die bei Zara, oder 3 sogar, ja, die bei Zara gearbeitet haben. Und diese Freunde haben mir erzählt, dass wenn Leute umfallen, weil es so ein Gedränge ist für die neue Ware beziehungsweise die reduzierte Ware, dann wird einfach drüber gelaufen. Anstelle der Person zu helfen, die gerade umgefallen ist. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das passiert natürlich nur in der Frauenabteilung. Na, Spaß. Alles gut, alles gut. Ich habe tatsächlich gehört von den 3 Leuten, dass tatsächlich jemand sein Geschäft in den Schuh gemacht hat, weil er es nicht mehr aushalten konnte. Und nicht das Kleine. Wie verzweifelt muss man sein, dass man sein Produkt schnell bekommt? Ich glaube tatsächlich, dass wir Menschen manchmal genauso sind. Wir leben so für uns. Und da gibt's nur uns und unser Produkt und oh, ich brauche unbedingt diese reduzierte Ware, sodass wir nicht mal erzählen, dass Sale ist gerade. Wir behalten es lieber für uns und dann kaufen wir das, was uns gefällt und dann sagen wir, ah, übrigens, bei Zara ist gerade alles im Angebot. Ich war schon dort. Aber eigentlich wusstest du schon länger, du wolltest nur nicht sagen, dass niemand deine Größe wegnimmt. Ich kenne euch. Weil ich mich kenne. Auf jeden Fall glaube ich, dass wir tatsächlich manchmal so unterwegs sind. Es geht so oft nur um uns. So oft. Und wir machen alles, was in unserer Macht steht, damit wir das bekommen, was uns gut tut. Und ich glaube tatsächlich, dass es dort genauso war. Leute, da gab es keinen Zahlencode oder wie auch immer. Du hast eine Nummer gezogen und dann bist du in den Pool gesprungen oder wie auch immer. Sondern dort hieß es tatsächlich, alle gegen alle. Jeder gegen jeden. Der, wo als erstes drin ist, der hat gewonnen. Und dort wurden bestimmt Leute bestochen. Dort wurden bestimmt alles, da wurde alles, was in deiner Macht stand, wurde unternommen, damit du zu diesem Pool konntest. Und dieser Pool war kein Infinity-Pool, ja, wo sich so das Mondlicht und die Sonne drin gespiegelt hat, sondern wir lesen da von dem Schaftor. Und damals wurden Schafe durch dieses Tor hindurch getrieben zum Schlachthof. So, ihr könnt euch vorstellen, wie es da ausgesehen hat. Da hat es nicht so schön nach Schafswolle gerochen oder so, sondern eher nach dem Kacki-Kack, was hinten rauskommt. Es war nicht sehr sonderlich toll. Und dort in diesem chaotischen Moment, wo so viele Leute sich um sich selber drehen, wo es darum geht, hey, wie bekomme ich meine Heilung, die ich so lange für mich schon in Anspruch nehmen will? Was kann ich dafür tun, damit es mir gut geht? In dieses Chaos kommt Jesus. Und er begegnet einer Person, der schon 38 Jahre krank ist. Er liegt dort nicht schon 38 Jahre, er ist 38 Jahre krank. Wir wissen nicht, wie lange er dort schon liegt, okay? Manche erzählen auch, er würde da schon 38 Jahre liegen. Meine Bibel erzählt was anderes. So, ich gehe mal von meiner aus. So, dieser Mann war 38 Jahre krank. Und Jesus geht zu ihm hin und sagt, hey, willst du gesund werden? Kennt ihr die Leute, die zu dir sagen, wenn du mal zu spät bist, hey, du bist zu spät? Ja, ziemlich offensichtlich, danke fürs Gespräch. Das weiß ich selber. Ja, so muss es dem auch gegangen sein. Ja, ziemlich offensichtlich, sonst wäre ich ja nicht hier. Klar will ich gesund werden. Aber das Interessante ist, dass er Jesus eine komplett andere Antwort gibt. Er sagt nicht, klar, jawohl, ich will gesund werden, auf jeden Fall. Deswegen bin ich hier, sondern er sagt zu ihm, ich lese ganz kurz vor, dass er mir glaubt. Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Ist das nicht interessant? Er hat niemand, niemand mehr. Alle haben ihn verlassen. Er hat keine Freunde, keine Familie, niemand mehr. Er ist alleine. Und wenn er es alleine versucht, scheitert er auch. Wow, ziemlich depressiv. Wow, ziemlich verloren klingt es. Und dieser Mann, ich finde es so, ich finde diese ganze Stelle beschreibt uns als Menschen so sehr. Wir leben in einer genau gleich chaotischen Welt. Und manchmal denken wir, okay, das ist die Quelle für meine Heilung oder für mein Reichtum, für das, dass es mir gut geht. Und wir versuchen alles Mögliche, was in unserer eigenen Kraft ist, zu tun, um dorthin zu kommen. Aber irgendwie scheitern wir immer wieder. Und dann kommt Jesus, der Schöpfer von diesem Pool. Und er sagt, hey, was brauchst du? Willst du gesund werden? Möchtest du das und das und das? Und das Krasse ist, dass wir nicht sagen, danke Jesus, dass ich in dir alles habe, sondern dass wir eigentlich sagen, hey, willst du nicht mein Freund werden, der mir hilft, dass ich in den Pool komme? Jesus ist die Quelle von allem. Und doch kreieren wir in unserem Leben so oft andere Dinge, die uns minimal befriedigen für kurze Zeit, aber uns nicht wirklich sättigen, weil nur er kann wahres Leben geben. Und ich finde es so interessant und ich liebe Jesus. Und er sagt dann zu ihm, hey, nimm deine Matte und steh auf. Und der muss wohl gedacht haben, hey, habe ich schon 100 Mal probiert. Wenn das so einfach wäre. Aber in dem Moment hat es tatsächlich funktioniert. Der ist aufgestanden, hat seine Matte genommen und ist weggelaufen. Wisst ihr, manchmal denke ich, was wäre passiert, wenn die Leute um ihn herum, die auch krank gewesen wären, nicht gesagt hätten, hey, warum trägst du deine Matte rum? Das war ja die erste Reaktion von den Pharisäern, von irgendwie anderen Leuten. Hey, warum? Warum trägst du deine Matte rum? Was wäre tatsächlich passiert, wenn sie dankbar gewesen wären über das, was Gott gerade an einem Einzelnen gemacht hatte oder getan hat? Wenn Dankbarkeit der Durchbruch für unsere Probleme ist, ja, weil Dankbarkeit hat multipliziert bei Jesus. So Dankbarkeit ist der Backofen für unseren Durchbruch. Wenn wir tatsächlich, wisst ihr, mir geht es manchmal ganz oft, ich stehe im Worship und der neben mir den zerbröselt. Praise God. Und ich denke mir so, hey Gott, ich bin hier. Hast du mich verpasst? Ich habe gerade gebetet. Und hier, den hast du getroffen. Ich gehe mal ein bisschen auf die Seite. Vielleicht zielt er heute nicht so gut oder wie immer. Manchmal geht es mir ganz oft so und ich denke mir so, das darf ja wohl nicht wahr sein. Der hat es nicht verdient, oder? Ich kenne es in seinem Leben. Wie kann der es verdient haben? Und dann erinnert mich Gott daran, hey, sei einfach mal dankbar, was ich jetzt gerade mit ihm mache. Wenn du dankbar bist, was ich mit ihm mache, das ist dein Durchbruch. Was wäre passiert mit all den Kritikern, mit all den Kranken, die dort gewesen sind, die nicht ihren Durchbruch bekommen haben? Wenn sie angefangen hätten zu sehen, was gerade positiv war und nicht, was negativ läuft. Was passiert mit dir, wenn du anfängst zu sehen, hey, da wird gerade irgendjemand wird finanziell gesegnet. Und du wartest vielleicht schon jahrelang auf eine Gehaltserhöhung oder was auch immer. Dann fang doch mal an, über diesen Segen, den jemand anders bekommen hat, zu jubeln und zu danken und zu sagen, danke Jesus, dass du dasselbe bist auch für mich, weil du kein Ansehen der Person hast. Ich danke dir, Jesus, dass auch du für mich mein Versorger bist. Und ich freue mich mit dem. Wow. Und auf einmal fängt in deinem eigenen Leben an, alles zu blühen. Ich frage mich tatsächlich, was wäre passiert, wenn die Leute das begriffen hätten. Aber sie haben es nicht begriffen. Zumindest damals noch nicht. Wie auch immer, in der Geschichte nicht. Und das Interessante für mich ist, wenn man da weiterliest, dass Jesus diesen Mann nochmal aufsucht im Tempel. Weil der Mann ging zum Tempel und Jesus begegnet ihm nochmal. Und er sagt zu ihm, hey, ich will nicht, dass du, also er wollte nicht, dass er von Jesus weitererzählt, aber er hat es doch getan, wie so oft. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, ich will eigentlich nicht nur, dass du geheilt wirst. Ich sag's einfach mal in meinen Worten. Ich will eigentlich nicht, dass du nur geheilt wirst, sondern ich will die Sünde in deinem Leben verändern. Ich will mit dem Urproblem was tun. Und das ist genau, was ich gelernt habe. Manche Menschen werden hier geheilt, aber es wird ihre Ewigkeit nicht verändern. Aber Jesus ist nicht gekommen, nur um uns physisch hier auf einen Wohlfahrtskurs zu bringen, sondern er ist gekommen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein dürfen. Und das liebe ich an Jesus. Ich liebe an Jesus, dass er an Orte kommt, die so chaotisch scheinen, wo er nicht mal Platz hat, wo sich alles um irgendwas dreht, nur nicht um ihn. Und er kommt und er kennt unsere Probleme, er kennt dich, er kennt das, worin du schon jahrelang steckst. Und er nimmt sich Zeit. Wisst ihr, als ich das letztens gelesen habe, sagt der Heilige Geist zu mir, ist es nicht interessant, dass Jesus, der eigentlich aufrecht in diesem Leben umhergehen konnte, sich gebeugt hat, um an deinen Platz zu kommen? Und dann habe ich das gelesen und wisst ihr, ein Schaftor ist nicht wirklich hoch. Und Jesus musste wahrscheinlich gebeugt durch dieses Schaftor durchgegangen sein, um an diesen Ort Bethesda gekommen zu sein. Er ist durch dieses Tor hindurchgekommen, wo die Schafe durchgeführt werden für die Schlachtung. Was für ein Bild vom Kreuz. Gott erniedrigt sich und gibt alles, dass seine Schafe einen neuen Platz bekommen. Und wisst ihr, was Bethesda bedeutet? Bethesda bedeutet der Ort der Gnade. So, Jesus erniedrigt sich. Er geht runter, damit du stehen kannst. An einem Ort, an einem neuen Bund, der Gnade heißt. Wo es nicht um deine Leistung geht, um das, was du Gott Gutes tun kannst, wie du ihn beeindrucken kannst, sondern wo es in allererster Linie darum geht, was er für dich tut. Ist es nicht komisch? Wir haben es pervertiert, wir haben es umgedreht. Aber darin zeigt sich Liebe, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist biblische Definition von Liebe. Wir denken ganz oft, Liebe ist, wenn ich Gott meine Liebe bringe. Wenn ich irgendwas für ihn tue. Aber ist es nicht komisch, dass es dann wieder um uns geht und gar nicht so sehr um ihn? Und im Evangelium, in dem neuen Bund, den wir durch Jesus Christus haben, da geht es in allererster Linie um ihn. Und es geht um das, was er für uns getan hat. Es geht darum, dass wir, weil er sich erniedrigt hat, weil er sich schlagen, anspucken, kreuzigen ließ, an einen neuen Ort, in einem neuen Bund leben dürfen, ein neues Leben haben dürfen, welches sich Gnade heißt. Und Jesus ist Gnade. Es ist keine neue Lehre, er ist Gnade in Person. Er ist das Geschenk, das wir auspacken dürfen. Das unverdiente Geschenk. Wir alle haben es nicht verdient, Leute. Aber wir können dankbar uns schätzen, dass es da ist. Und du kannst jetzt entweder dieses Geschenk auspacken oder du kannst deine Zeit vergeuden und einfach in den Himmel kommen, weil du Jesus irgendwann mal in dein Leben aufgenommen hast. Aber wie würde die Welt aussehen, wenn wir tatsächlich alle dieses Geschenk auspacken würden und realisieren würden, dass er für dich und für mich gestorben ist? Dass er jetzt in uns wohnt und dass die Fülle Gottes leibhaftig in uns lebt. Dass der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt und uns lebendig macht. Dass ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt. Was würde passieren, wenn wir das tatsächlich realisieren würden? Wisst ihr, wir singen Lieder, dass wir den Himmel auf die Erde bringen wollen oder so Sachen. Ich finde es mega. Ganz ehrlich, für das müssen wir den Himmel kennenlernen. Wie willst du den Himmel hierher bringen, wenn du ihn nicht kennst? Wie willst du eine Himmelskultur hier auf Erden kultivieren, wenn du der Kultur fremd bist? Wie kannst du diese Kultur kennenlernen? Du verbringst Zeit mit Jesus. Du schaust in seine Augen und du realisierst, wow, danke Jesus. Danke. Wow, danke, was du für mich getan hast. Wow, du bist Liebe. Du bist Gnade, du bist Geduld, du bist Heilung, du bist Versorgung, du bist alles, was ich brauche. Und deswegen ist tatsächlich Jesus genug.